Kinder mit Wunden sind sicher bei dir. Wie wahr und wie gut und wie notwendig. Bedenken wir, es gibt Schmerzen und Verzweiflungen in der Welt auch heute, die wir nicht erahnen, das Ausmaß, die Tiefe, die Schrecken. Eben hörten wir so einen Schrei aus schwärzester Nacht. Unter diesen 150 Psalmen steht dieser 88. wie ein Monolith der Trostlosigkeit in der Landschaft. Und doch ist es ein Gebet. Ein Mensch ruft aus der Tiefe seiner seelischen und körperlichen Qualen zu Gott, von dem er sich verlassen fühlt. Mehr noch, von dessen Zorn er sich geschlagen sieht. Ich wiederhole mal 2, 3 Sätze jetzt in der neuen Genfer Übersetzung. Dem Tod bin ich ausgeliefert, du hast mich in eine abgrundtiefe Grube gelegt, dein Zorn lastet schwer auf mir. Warum, Herr, hast du mich verstoßen? Deine schrecklichen Angriffe haben mich vernichtet. Und dann das Schlusswort, meinen Freunden und Nachbarn hast du mich entfremdet, mein einziger Vertrauter ist die Finsternis. Nun bekommen wir einen Hauch, den Hauch einer Ahnung, wie Hiob sich fühlte, dem wir uns heute nähern. Und wer sich Hiob nähert, tritt, ob bewusst oder unbewusst, hin zum Kreuz auf Golgatha, wo ein Gottverlassener hing, der doch Gott war und auf Ewigkeit in Ewigkeit Gott ist. Diese paradoxe Ungeheuerlichkeit fasst ja kein Mensch wirklich. Wie könnte unser kleines Herz, klein wie eine Nussschale, ein ganzes Meer fassen? Aber erfassen lassen können wir uns. Wir können uns erfassen lassen vom unvorstellbar Allmächtigen, der den Abgrund seiner Liebe uns derart erschütternd offenbarte, dass sein Mit uns und sein Für uns sein ein für alle Mal feststeht. Ein für alle Mal. Komme, was da wolle. Und es werden auf uns alle noch harte Zeiten zukommen. Garantiert. Und Ängste und Nöte und Schmerzen. Und deshalb dürfen wir heute und auch in Zukunft von Hiob lernen. Vielleicht denkt jetzt der eine oder der andere, dass wir ja diesen gekreuzigten und auferstandenen Herrn in einer ganz anderen Weise vor Augen haben und hoffentlich auch im Herzen, als Hiob es konnte, dass unsere Lage ganz anders ist als damals. Ja, das stimmt, aber warten wir es ab. Warten wir es ab. Ein Einschnitt in unser Leben genügt, ein kleiner Einschnitt äußerlich, der Verlust eines Arbeitsplatzes, der Tod eines geliebten Menschen oder eine bösartige Wucherung in meinem Leib und schon sind wir im Ausnahmezustand. Und wenn die Qual der Einsamkeit dazukommt und das Gefühl des Verlassenseins, dann kann das, was wir für unseren Glauben halten und für unerschütterbare Gewissheit, das kann verdampfen wie der Morgentau in der Sonne. Es geht ganz schnell. Und dann rücken wir vielleicht doch hin zu Hiob und lassen uns von dem Leidensgenossen an der Hand nehmen. Das Alte und das Neue Testament empfehlen uns sogar, von Hiob zu lernen. In Hesekiel Kapitel 14, Vers 14 wird uns Hiobs Gerechtigkeit gemeinsam mit der Gerechtigkeit Noahs und Daniels als leuchtendes Beispiel empfohlen. Und Jakobus schreibt in seinem Brief im 5. Kapitel nachzulesen, Geschwister, das ist wieder eine neue Genfer Übersetzung, Geschwister, wenn es darum geht, in Leiden Geduld zu beweisen, nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild. Schließlich ist es doch so, dass wir die glücklich preisen, die in der Prüfung standhaft geblieben sind. Ihr habt von der Standhaftigkeit Hiobs gehört und wisst, dass der Herr bei ihm alles zu einem guten Ende geführt hat, denn der Herr ist zutiefst barmherzig und voll Mitgefühl. Auf dem Predigtplan stehen heute die Kernsätze aus den Kapiteln 40 und 42 und oder steht da des Buches Hiobs, aber wir können nur zum Ziel gelangen, wenn wir an den Start gehen, an den Anfang der ganzen Geschichte. Denn wir finden bei der Entfaltung dieses Dramas, das ja über 42 Kapitel geht, nur einen Sinn, wenn der Grund sichtbar wird. Also wenn wir entdecken, was Hiob und uns wirklich Halt und Hoffnung gibt, mitten im Äußersten. Wir benötigen bei diesem Abstieg in die Abgründe menschlichen Leides und ins Minenfeld theologischer Kurzschlüsse, für die Hiobs Freunde zuständig sind. Wir benötigen einen roten Faden, ein Leitmotiv, das uns Orientierung gibt. Um wen oder was geht es also in Hiobs Geschichte? Hauptsächlich. Je öfter man dieses Buch durchliest, ich habe es noch nie so oft gelesen wie in den letzten Wochen, umso klarer wird es, es geht vor allem um Gott. Es geht um Gott selbst, um seine Ehre, um seine Allmacht und Souveränität und um seine Vertrauenswürdigkeit. Das müssen wir im Gedächtnis behalten bei der Annäherung an diese herausragende Gestalt der Bibel und der Menschheitsgeschichte namens Hiob. Hiob war nicht sündlos, natürlich nicht, kein Mensch ist es, aber er war integer, er war verlässlich, von hoher Moral, nachweislich standhaft in Versuchungen. Und diese Versuchung begann ja nicht erst mit seinen seelischen und körperlichen Qualen, sondern Hiob war ein reicher Mann. Er, der Vater von 7 Söhnen und von 3 Töchtern, besaß, so lesen wir, 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Joch Rinder, das sind mindestens 1000 Exemplare, und 500 Eselinnen. Und seine Dienerschaft, so schreibt die Bibel, war sehr groß, so dass der Mann größer war als alle Söhne des Ostens. Ein Fürst des Orients. Wenn das keine Versuchung ist, überheblich und selbstgefällig zu werden. Die Bibel schreibt, die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. 1. Timotheus, Kapitel 6. Hiob ließ sich durch diese geballte Verführungsmacht nicht nennenswert ablenken. Er lebte gottzentriert, wie kaum ein zweiter Mann der Bibel. Sie beschreibt ihn so, erster Satz, der war fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und mied das Böse. Hiob war also das, was Abraham, der große Vater des Glaubens, nach seinem Reinfall mit Hagar und Ismael noch werden sollte. Diesem Abraham, inzwischen 99-jährig, erschien Gott nach diesen ganzen Verfehlungen und er spricht zu ihm, wandle vor mir und, nun kommt es, sei fromm. Sei fromm, 1. Mose 17. Mit fromm, hebräisch tam, meint Gott, sei ungeteilt, oder werde, lieber Abraham, jetzt endlich, was der Hiob schon ist, werde ungeteilten Herzens, sei ganz, nicht zwiespältig, sondern einfältig, ganz auf mich konzentriert. Wer so auf Gott ausgerichtet lebt, der ist wahrhaftig ein Gerechter. Und dieses besondere Merkmal Hiobs ist Gott so wichtig, dass er die Charakterisierung aus dem ersten Vers dieses Hiob-Buches zwei weitere Male ausdrücklich bekräftigt. Und zwar gegenüber Hiobs Ankläger, hebräisch genannt Satan. In Vers 8 heißt es, der Herr sprach zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es ist seinesgleichen nicht auf Erden. Fromm, also ungeteilten Herzens, auf mich ausgerichtet und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse. Und noch einmal, nachdem Hiob all sein Hab und Gut verloren hat und seine 10 Kinder verloren hat, sprach der Herr erneut zu Satan. Nun sind wir im 2. Kapitel. Hast du Acht auf meinen Knecht Hiob gehabt? Denn es ist seinesgleichen nicht auf Erden. Fromm, ganzen Herzens bei mir, rechtschaffen, gottesfürchtig und meide das Böse und hält noch fest an seiner Frömmigkeit. Und das sagte Gott, nachdem Hiob auf die Sturzflut der Katastrophenmeldungen, lest sie nach, die Einzelheiten, nachdem er auf diese ganzen Katastrophenmeldungen so reagiert hatte, er zerriss sein Kleid, schor sein Haupt, fiel auf die Erde, neigte sich tief und sprach, ich bin nackt von meiner Mutterleib gekommen, nackt werde ich wieder dahin fahren, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Lobpreis Gottes im Schmelztiegel wahnwitzigen Schmerzes. Es ist seinesgleichen nicht auf dieser Erde. Viele von uns wissen, wie es weitergeht mit Hiobs Geschichte. Zu seinen seelischen Qualen kommen die körperlichen. Der Allmächtige lässt zu, dass Satan die Gesundheit des Gottesknechtes ruiniert und ihm schier unerträgliche Schmerzen zufügt. Wir lesen im 2. Kapitel, Satan schlug Hiob mit bösen Geschwüren von der Fußsohle bis auf seinen Scheitel. Hiob hatte so gut wie nichts mehr. Keine Kinder, keinen Besitz, keine Gesundheit. Doch eines hatte er noch. Seine Frau. Aber sie wird ihm zur größten Anfechtung, zur gefährlichsten Versuchung. Offenkundig hat der Verlust ihrer Kinder diese Frau in äußerste Verbitterung getrieben. Man ahnt die Konsequenzen, die sie daraus gezogen hat, wenn sie geradezu lauernd ihren Mann fragt, hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Und dann kommt der Dolchstoß aus der Dunkelheit, sage Gott ab und stirb. Und da stand Hiob am äußersten Rand der Klippe. Ein winziger Widerhall dieser satanischen Einladung in seinem Herzen, ein Hauch von einem Jahr hätte genügt, und er wäre hinabgestürzt in den höllischen Abgrund der Anklage und der Bitterkeit gegen Gott. Weshalb widerstand er? Weshalb konnte er sagen, haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? Hier stoßen wir auf die eingangs erwähnte Hauptsache der Treue und der Allmacht Gottes. An diesem Punkt wird es besonders sichtbar. Und von dieser Treue und Allmacht Gottes ist nicht nur das Herz Hiobs geprägt, sondern die ganze Bibel ist erfüllt davon. Von der ersten bis zur letzten Seite geht es um Gottes Ehre, um Gottes Souveränität und Treue und um Gottes Vertrauenswürdigkeit. Von der Schöpfung angefangen, über das Wunder der Erschaffung Israels durch Abraham und Isaac und Jakob und all das Weitere und die Bewahrung Israels bis zum heutigen Tag und das Wunder aller Wunder, die Menschwerdung, wir haben es heute gesungen wieder, die Menschwerdung Gottes in Christus Jesus und sein Sühnetod am Kreuz, bis zur Vollendung der Heilsgeschichte im neuen Himmel und in der neuen Erde, ist Gott das A und das O, der Anfänger und der Vollender, der Bestimmende und der Ausschlaggebende. Auf Hiob übertragen heißt das, Hiob hielt an Gott fest, weil der Allmächtige ihn gehalten hat. Und vorher schon, es gab seinesgleichen nicht auf Erden, weil sein Schöpfer ihn dazu erschaffen und erwählt hat. Hiob war ein Mann der Gnade Gottes, wie er im Buche steht, eben im Buch der Bücher. Weshalb konnte er so glauben? Weshalb so ungeteilten Herzens ganz auf Gott ausgerichtet sein? Weshalb konnte er seinen Reichtum verwalten, ohne großen wahnsinnig zu werden? Dieser Mann, geliebt, erwählt, berufen und zum Gerechten erklärt von Gott, er wusste offenkundig, was Paulus Jahrhunderte später den hochfahrenden Korinthern und auch uns heute schreibt, was hast du, was du nicht empfangen hast? 1. Korinther 4. Hiob sagte, der Herr hat's gegeben. Woher hat er diese Weisheit? Wie ist das möglich, dass ihm die Bibel auf dem Höhepunkt der Tragödie attestieren kann, in diesem allen versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen? Nun kennen wir die Antwort. Wir sehen den Grund, von dem ich am Anfang sprach. Und einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist. Welcher ist Christus Jesus? 1. Korinther 3. Komisch, spielt Jesus damals schon eine Rolle? Hat Hiob eine Rolle gespielt bei Abraham, bei Hiob, bei Isaac, bei Jakob? Immer nur die Ausschlaggebende. Jesus ist nicht erst Jesus geworden, als er Mensch wurde. Er ist Jesus, der Sohn Gottes von Ewigkeit her. Hiob wird bald nach ihm rufen. Obwohl er ihn nicht so kennen konnte, wie wir ihn heute kennen. Hiob besaß nicht jene einzigartige Kostbarkeit, die wir mehr oder weniger konzentriert nutzen. Er besaß nicht das Alte Testament und er besaß nicht das Neue Testament. In beiden leuchtet ja mit wachsender Klarheit dieser ewige Sohn Gottes auf, das lebendige Wort, das im Anfang war und durch das alles gemacht ist. Und von Anfang an ist Jesus, der ewige Sohn Gottes, mit den Seinen. Weit vor Golgatha war der Sohn Gottes mit all den Auserwählten Gottes unterwegs. Er zog auch mit Israel durch die Wüste. Er der Stein, aus dem das Wasser floss. Und mit Hiob. Nur in ihm, immer wieder wichtig zu bedenken, man immer wieder in der Bibel lesen, nur in Christus gründet der Glaube, auch der Glaube Hiobs, gründet die Hoffnung, gründet die ganze Erlösungs- und Liebesmacht Gottes. Nur in ihm. Hiob hatte davon einen Schimmer, eine ferne Ahnung. Es war mehr eine Sehnsucht als eine Gewissheit. Und doch schreit er sie hinaus. Kapitel 19, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich selbst werde ihn sehen. Meine Augen werden ihn schauen. Wie kommt ein Mann, der vermutlich zur Zeit der Patriarchen lebte, zu einer solchen Aussage? Denn er hat noch mehr dieser prophetischen Klänge ausgestoßen, muss man sagen, in seiner tiefen Not. Ich wiederhole mal einige seiner Worte, die in den Kapiteln 9 und 16 und 17 aufgezeichnet sind. Da spricht er, siehe, er geht an mir vorüber, ohne dass ich es gewahr werde. Und er wandelt vorbei, ohne dass ich's merke. Dass es doch zwischen uns einen Schiedsmann, einen Mittler gäbe, der seine Hand auf uns beide legt. Und dann, Kapitel 16, siehe, auch jetzt noch ist mein Zeuge im Himmel und mein Fürsprecher ist in der Höhe. Kapitel 16. Und dann, sei du selbst mein Bürge bei dir. Hört ihr so einen Satz? Sei du mein Bürge bei dir. Wer will mich sonst vertreten? Kapitel 17. Erlöser, Mittler, Fürsprecher, Bürge, Stellvertreter. Also Hiob, von Wunden übersät, außerhalb der Stadt, in einem Aschenhaufen sitzend, sagt Worte, deren Tragweite er, wie so viele Propheten, nicht wirklich fassen konnte. Er deutete tatsächlich auf den hin, der später ebenfalls auf der Müllkippe außerhalb der Stadt, nun aber am Kreuz verblutend, sündlos für uns, der Hiobs Schuld beglich, auf den deutete er hin. So also werden prophetische Worte geboren, nicht alle, aber auch hier, aus einer schier unaushaltbaren Spannung heraus. Hiob war traumatisiert, so sehr, dass er, wie später Jeremia auch übrigens, sein Leben verwünschte. Auch das darf man tun. Aber zugleich hielt und bewegte ihn der Geist der Wahrheit so sehr, dass er prophetisch redete. Ohne diesen Geist der Wahrheit kommt nicht ein prophetisches Wort zustande. Und nun bedenken wir, dass alles widerfuhr Hiob, während er im Schraubstock religiöser Rechthaber saß. Das war die fünfte Anfechtung. Zuerst der Reichtum, dann der Verlust der Kinder und von Hab und Gut, anschließend der Verlust der Gesundheit, dann die Einflüsterung der Frau, sage Gott ab, und nun die Rechtgläubigen. Natürlich meinten sie es gut, natürlich. Damals und später, etwa zur Zeit Jesu und auch heute, finden sich in Konflikt- und Notfällen immer gern theologisch Geschulte ein, die wissen, woran es liegt und was nun zu tun sei. Hiobs Freunde wussten Bescheid. Sie lebten in einem Lebensmuster, das keine Fragen offen ließ. Eine große Gefahr für uns, schlaue Christen, die immer wieder sofort, wenn einer ein Problem hat, zack, das musst du machen. Ja? Schminken wir uns dieses Lebensmuster der Pharisäer ab. Hiobs Freunde waren ernsthaft. Sie waren ernsthaft, Sie wollten ein gerechtes Leben führen, sie waren ganz bemüht, sie waren belesen, sie meinten es gut, wie die Pharisäer. Und was sagt Jesus zu den Pharisäern? Er sagt, ihr Heuchler, das Wichtigste im Gesetz lasst ihr beiseite, nämlich die Gerechtigkeit, die Barmherzigkeit und den Glauben. Matthäus 23. Kapitel, 23. Vers. Genau darum rang ja Hiob. Er rang um Gerechtigkeit von Gott und vor Gott. Und er rang um die Barmherzigkeit seiner Freunde und um die Bewahrung seines Glaubens, seines Vertrauens in den einzig Vertrauenswürdigen. Aber die Freunde waren keine Erbarmer, sondern Richter. Sie hatten sich eingerichtet in einem theologischen System. Es war eine Soll- und Vergeltungsordnung, die sie predigten und lebten. Und in dieser Soll- und Vergeltungsordnung findet die Gnade Gottes keinen Raum. Für sie war klar, dass Hiobs Leiden unmittelbar mit seiner Sündhaftigkeit zusammenhing. Sie saßen in der Falle des Verdienstdenkens. Und sie versuchten nun auch Hiob hineinzuzwingen in diese Falle des Verdienstdenkens. Ein typischer Satz unter vielen, Kapitel 11, wenn du den Frevel in deiner Hand von dir wegtust, dass in deiner Hütte kein Unrecht bliebe, dann könntest du dein Antlitz aufheben ohne Tadel und würdest fest sein und dich nicht fürchten, dann würdest du alle Mühsal vergessen. Ja, das geht seit Jahrtausenden so. Der sich selbst überschätzende, gesetzlich geprägte Mensch versucht fortwährend, möglichst viele seiner Mitmenschen in diesen Wenn-Dann-Kontrollzwang hineinzuholen. Wenn du das tust, dann wird Gott das tun. Wer steht da im Mittelpunkt? Der religiöse Leistungsträger, nicht der allmächtige und barmherzige Gott. Hiobs Stärke ist, dass er sich der von seinen Anklagenden, also es waren ja Rechthaber voller Anklagebereitschaft, und er wurde ja immer tiefer in die Verzweiflung hineingetrieben von ihnen, den Gutmeinenden. Seine Stärke war, dass er sich hinhaltend gegen diese falsche Theologie gewehrt hat. Seine Schwäche ist, dass er dabei Grenzen überschreitet, die ihm der barmherzige Gott später aufzeigen wird. Da kommen wir gleich hin. Es ist die Grenze zwischen Schöpfer und Geschöpf. Zwischen der großzügig austeilenden Gerechtigkeit des Allmächtigen und der Bedürftigkeit des Ohnmächtigen. Diese Grenze überschritt er in seinen Verteidigungsreden. Denn Hiob schlägt derart aufgewühlt zurück, trotzig gegen seine Freunde, dass er unversehens Richtung Selbstrechtfertigung abdriftet. Überheblichkeit kommt hinein, fast Prahlerei an einigen Stellen. Einige Zitate, wenige nur jetzt. Ich wollte gern zu dem Allmächtigen reden und wollte rechten mit Gott, wagt er zu sagen. Siehe, er wird mich doch umbringen und ich habe nichts zu hoffen, doch will ich meine Wege vor ihm verantworten. Siehe, ich bin zum Rechtsstreit gerüstet, ich weiß, dass ich Recht behalten werde. Kapitel 13. Dann geht es weiter mit den Freunden und weiter. Und dann antwortet Gott dem Hiob aus dem Wettersturm. Kapitel 38 sind wir jetzt schon. Wer ist es, ruft Gott, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Verstand, aus dem Wettersturm. Das war kein sanftes Säuseln wie damals bei Elia am Berg Horeb. Das war ein Brausen und Dröhnen des Allmächtigen, des Gebieters des Universums, wie es wahrscheinlich kein Mensch vor Hiob je erlebt hatte. Vielleicht auch kein Mensch mehr nachher. Und der große Gott gab dem kleinen Menschen Einblick in die Fülle seiner Schöpfermacht. Da müsst ihr jetzt die Kapitel 38, 39, 40, 41 lesen. Also, ja, es ist fantastisch, in welcher Einzelheiten das, wie Gott sich als der Schöpfer vorstellt. Und er macht es nicht ohne Ironie gegenüber diesem Winzling, der sich da ein bisschen zu viel aufgebläht hatte. Aber der Hauptgrund seiner ehrfurchtgebietenden Offenbarung war zurechtbringende, aufhelfende Liebe zu seinem Knecht Hiob. Das war's. Mein Knecht Hiob, so hatte Gott am Anfang, wir haben es gehört, zweimal gesagt, am Anfang der Geschichte. Nun am Ende, Kapitel 42, sagt er dreimal hintereinander in zwei Versen, mein Knecht Hiob, mein Knecht Hiob, mein Knecht Hiob. Das sagt er den Freunden übrigens. Er ist mein Knecht, Hiob, ihr nicht. Eine höhere Auszeichnung kann es im Himmel und auf Erden nicht geben als diese Knecht, Diener, Werkzeug Gottes zu sein. Ganz ihm gehören, ganz ihm verfügbar sein. Ganz. Und das heißt auch, gemeinsam mit dem Allmächtigen und mit Leidenden durch die Schmerzen und die Schönheiten dieser Welt zu gehen. Über die Höhen und in die Freude hinein und hinab in die Niederungen und durch die Nöte hindurch. Nach Hiob wird der einzig sündlose Gottesknecht kommen, mehrfach angekündigt von Jesaja. Ich sage nur zwei Sätze daraus. Jesaja 52, ziemlich am Ende. Siehe, spricht Gott durch den Propheten, meinem Knecht wird es gelingen, er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Und dann wenige Verse weiter, im 53. Kapitel von Jesaja, er war der Allerverachtetste, voller Schmerzen und Krankheit, um unserer Sünde willen zerschlagen. Ja, auch Israel wurde von Gott zum Gottesknecht berufen und durch die Jahrtausende hindurch deshalb hartnäckig verachtet, bis auf den heutigen Tag. Von 95% der Menschen auf diesem Erdball, der Knecht Gottes Israel verachtet. Und wieder spricht Jesaja diese Worte aus über Israel. Ich bringe mal nur einen Satz, Jesaja 41, 49 und folgende. Du aber Israel, mein Knecht Jakob, den ich erwählt habe, du Spross Abrahams, meines Geliebten, den ich fest ergriffen habe, du sollst mein Knecht sein. Höchste Auszeichnung. Und wie lautet der erste Satz in den Briefen des Neuen Testamentes? Der allererste. Paulus, ein Knecht Christi Jesu, berufen, ausgesondert. Römer 1,1. Und das war auch Hiob, berufen von Gott zum tragenden Pfeiler einer unglaublich schmerzhaften und komplexen Geschichte, die vom Leiden des Gerechten in dieser gefallenen Welt spricht, ohne sie nach unserer gängigen Logik erklären und auflösen zu wollen. Ausgesondert hatte ihn der Allmächtige übrigens ganz ausdrücklich. Wir können das daran sehen, er, Gott, war es, der Satan auf meinen Knecht Hiob hinwies. Gott gab den Anstoß zu diesem Drama. Und Gott hielt seine bewahrende Hand über dem Leben und über dem Glauben Hiobs. Beides hat er ihm geschenkt, also konnte Satan ihm das auch nicht wegnehmen. Weder Leben noch Glauben. Wir müssen immer sehen, dieses unselige Geistwesen, dieses Satanische, das vom Anbeter zum Ankläger wurde, es liegt an der Kette Gottes. Allein der Herr aller Herren bestimmt, wann und wo und wie weit der Fürst dieser untergehenden Welt sich hier herumtreiben kann. Allein Gott bestimmt. Und längst ist dieses erbärmliche Wesen durch das Sühneopfer Jesu am Kreuz und durch seine Auferstehung ausgestoßen und gerichtet, wie Jesus selbst sagt in Johannes 12 und Johannes 16. Ausgestoßen und gerichtet. Dagegen sind die Standhaftigkeit und die Geduld Hiobs von Ewigkeitswert. Wann immer wir standhaft sind und geduldig, wir haben es von Gott, Leute. Weil all diese guten Eigenschaften, Hiobs und unsere, ihren Wurzelgrund nie im Geschöpf haben, immer im Schöpfer selbst. Um seine Ehre geht es allein. Um den Erweis seiner alles schaffenden und alles umfassenden und alles entscheidenden Macht. Als Gott sich im Wettersturm offenbart, da kommt der verzweifelt um sich schlagende Hiob zur Besinnung. Er kommt zu mehr, er kommt endlich zu dem hin, nachdem er ja mit letzter Kraft verlangt hatte. Hiob ist überwältigt von der Majestät und von der Herrlichkeit Gottes, seines Erlösers. Nun hat er keine Fragen mehr, auch keine Selbstrechtfertigungsversuche. Er hat auch keine Vorwürfe mehr, sondern er gesteht, siehe, ich bin zu gering. Kapitel 40 sind wir nun. Ich bin zu gering. Was soll ich antworten auf deine Offenbarung? Ich will meine Hand auf den Mund legen. Und dann tut Hiob das, was früher oder später jede Frau Gottes und jeder Mann Gottes auszeichnet. Er gibt Gott Recht. Kapitel 42. Ich habe unweise geredet, was mir zu hoch ist und ich nicht verstehe. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen, darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Hiobs Kampf mündet in befreiende Demut. In die Freude der Buße, die in der Begegnung mit dem Barmherzigen und einzig Vertrauenswürdigen geschieht, auch uns geschieht. Gott ist am Ziel mit Hiob. Er hat ihn durch alle Leiden hindurch in eine derartige Abhängigkeit zu sich geführt, dass er, der integre und fromme Mann, nun die letzten Reste seines zäh verteidigten Vertrauens ins eigene Vermögen dran gibt. Jesus spricht, selig sind die Demütigen, frei übersetzt. Nein, selig sind, sagt er auch, hier geht es, selig sind die geistlich arm sind. Also, die ihre Armut vor Gott erkennen, bekennen, akzeptieren und genießen. ihrer ist das Himmelreich. Amen. Wer noch kurz beten will, kann es tun. Es ist 11:45, also bitte ganz kurze Gebete oder auch gar keine.